Guten Morgen und ein herzliches Willkommen in der Lebenshilfe wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und mit uns dabei sind in der kommenden Stunde. Worum geht es heute? Was trägt einen Menschen von der Wiege bis ins Grab, vom Anfang seines Lebens bis zu seinem Lebensabend? Sind es im Grunde nicht immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben? So formulierte es der Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt, aber das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Und am Anfang aller Bindung steht die ganz exklusive Mutter-Kind-Bindung. Und das weiß man vor allem eben auch heute. Wenn sie gelingt, kann der Mensch wachsen, liebes- und entwicklungsfähig bleiben bis ins hohe Alter. Aber kein Lebensweg verläuft einfach nur gerade. Es gibt immer wieder Stolpersteine. Manche sind in der Entwicklung des Kindes auch angelegt. Sie zu kennen, hilft Eltern, einen guten Umgang mit ihren Kindern auch in diesen, ja, ich sage mal Stolpersteinphasen oder in diesen Ablösungsphasen zu finden. Und schließlich gibt es eben auch diese Stolpersteine bis ins hohe Alter. Oft können das Spannungen sein, zum Beispiel zwischen der nun pflegebedürftigen Mutter und einer der Töchter. Jetzt haben sich die Rollen von Sorge und Fürsorge umgekehrt. Wir wollen die wichtigen Phasen der Entwicklung beleuchten, und zwar bis ins hohe Alter. Wie können Eltern bis ins hohe Alter und dann auch erwachsene Kinder diesen Herausforderungen begegnen? Nie gab es so viele gesicherte Erkenntnisse dazu wie heute durch die Bindungs- und Hirnforschung. Aber gelingt uns deshalb ein besserer Umgang? Und sind die gesellschaftlichen Weichen so gestellt, dass Bindung als das Maß aller gelingenden Beziehungen eben dann auch gelingen, wachsen kann? Dazu begrüße ich eine Stimme, die niemals verstummt ist und auch bis heute nicht verstummt, auch mit ihren bald 93 Jahren. Und auch wenn sie immer wieder gegen gesellschaftliche Widerstände angegangen ist, hat sie doch nie aufgegeben, hat sich in den Dienst gestellt, eben für diese elterliche Fürsorge zu sprechen, dass Kinder Menschenleben selbstbewusst, glücklich, zielstrebend gestalten können, so heranwachsen können. Sie hat auch immer wieder auf Fehlentwicklungen hingewiesen, auf geänderte gesellschaftliche Vorstellungen und Erziehungstrends, die dem entgegenstehen. Und das ganze Lebenswerk ist in über 120 Bücher geflossen, in Vorträge, in Schriften, in Artikel, in die Gründung des Vereins Verantwortung für die Familie und auch in das Elternkolleg Christa Mewes. Ja, damit haben wir den Namen und mit ihr bin ich jetzt verbunden und darf Sie ganz herzlich hier begrüßen, Christa Mewes aus Uelzen. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
Guten Morgen, liebe Frau Engert.
Ja, schön, dass wir Sie heute so munter bei uns haben. Ich sage mal den Umständen wahrscheinlich entsprechend, aber das ist ja schon auch ein Geschenk, wenn ich mal so sagen darf. Frau Mewes, die Bindung, die liegt Ihnen am Herzen, genauso wie der Bindungsforschung. Und Sie sagen das ja auch, Bindung ist Bildung. Und es gibt viele Phasen in dieser Entwicklung des Kindes, dass es sich entwickeln kann zu einer Persönlichkeit, zu einem gesunden Kind. Und ich glaube, gerade heute, wo es so viele Fehlentwicklungen gibt und so viele Psychologen bemüht werden, ja, und so viele Verhaltensauffälligkeiten zutage treten, genau da ist es doch umso wichtiger, dass wir genau diese Entwicklung und auch die Dynamik der Rhythmen, wie Sie sagen, dass wir die kennen. Aber warum ist diese Entwicklungsphasen, warum ist das eigentlich heute allgemein gar nicht so bekannt? Woran liegt das? Woran könnte das liegen?
Ja, man geht eben auch in der Psychologie dann ziemlich schnell in die Theorie. Und das hat auch schon der alte Goethe gewusst. Grau, lieber Freund, ist alle Theorie, doch grün des Lebensbaums. Es ist ja nicht immer so, dass wirklich alles sofort aus der Erfahrung fließt. Aber wenn man so lange mit Kindern gearbeitet hat wie ich und dann also als meine Kinder einigermaßen Flücke waren, also in das Jugendalter getreten waren, habe ich ja angefangen zu arbeiten und das ist jetzt also schon 60 Jahre her. Und wenn man dann also so viel mit Kindern Erfahrung hat, dann macht man auch die feinen Schwierigkeiten, die direkten Realitäten des Kindes, kriegt man dann einfach eben subtiler mit. Und das ist dann ein Vorteil. Es ergeben sich dann auch neue Erkenntnisse daraus, neue Erfahrungen. Etwas, was eben in der ganzen großen Theorie, in der Kinderpsychotherapie noch gar nicht so sehr bekannt ist. Und das hat mir immer unheimlichen Spaß gemacht. Weil wir vor allen Dingen eben auch bei genauer Beobachtung der Kinder, bei unseren vielen herrlichen Tests, die wir dann da haben, sie malen lassen und zeichnen lassen und bauen lassen und also Schriftsteller lassen und was wir alles versuchen, mit ihnen Kasperle spielen, dann kann man eben doch sehr viel mehr über das einzelne Kind erfahren, über seine Befindlichkeiten, aber auch über seinen Entwicklungsstatus. Und darum soll es gerne heute gehen, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, sehr wichtig ist es für die Eltern auch, nicht nur für die Eltern, sondern auch näher auf den Beziehungen zwischen Erwachsenen, Angehörigen zum Beispiel, dass sie mehr über die Entfaltungsbedingungen, die Reifebedingungen, die Entfaltungsphasen, die in einem Rhythmus gehen, das will ich ja jetzt noch nicht gleich verraten, dann sich ausgestalten. Und das hat mich so fasziniert, dass ich auf den Rat von Radio Horeb hier noch einmal ein in dieser Weise zu formulieren, Mutter und Kind, ein unauflässliches Band, diese Entfaltungsphasen darzustellen.
Schön, darauf dürfen wir jetzt also gespannt sein. Heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Christa Mewes zu Gast mit dem Thema Mutter und Kind, ein unauflösliches Band, und da haben Sie uns einiges zusammengetragen und nehmen Sie uns mit auf diesen Exkurs.
Ja, danke schön, Frau Engert. Bindung ist Bildung, halt es jetzt von den Dächern hierzulande. Dass es nicht tauge, dass der Mensch alles sei, hat zu einer Art Slogan werden können. In der Tat mit viel Berechtigung, denn je mehr digitale Verhaftung, umso mehr zieht sich offenbar der moderne Mensch allein hinter seine Apparate zurück. Nicht nur die Soziologie betont die Notwendigkeit menschlicher Gemeinschaft. Auf breiter Basis wird nach neuen Formen von Zusammenschlüssen und auch nach zweisamen Bindungen gesucht. Das ist sicher situationsgerecht, aber begreiflicherweise noch ungeplant, wirr und mit ungeordneten Impulsen. Ich möchte jedoch in dieser Sendung versuchen zu verdeutlichen, wie sich Bindung konstruktiv entwickelt und auch lebbar werden kann. Als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin sowie als Entwicklungspsychologin möchte ich das als einen Abriss der individuellen Entfaltungsvorgänge in den einzelnen Lebensphasen darzustellen versuchen. Es lässt sich hier nämlich ein erstaunliches Prinzip in unserer Seelenentwicklung entdecken. Bei den einzelnen Stadien der Ausreifung zeigt sich, wohl um die Dynamik der Vorgänge zu garantieren, eine interessante, konträre Vorgehensweise. Es sind gewissermaßen zwei Pole, in denen der Mensch sich von seiner Erzeugung bis zu seinem Tod befindet in offenbar biologisch unterlegten Stadien, die in Zeitfenstern in Erscheinung treten. Dieser Begriff des Zeitfensters ist meines Ermessens eine besonders gelungene Formulierung in der modernen Psychologie. Denn so ist es in der Tat. Es tritt als erstes vorrangig ein Impuls zur Bindung auf, nachdem der Mensch ins Erdenleben eingetreten ist. Nachdem Impulse dieser Art gewissermaßen abgesättigt sind, schält sich dann aber ein Impuls in die Gegenrichtung heraus. Also hin zu ablösenden Impulsen, nochmal, in gegenläufigen Abschnitten. Sie öffnen sich wie Fenster, aber in Kooperation mit der physischen Ausgestaltung schließen sie sich auch wieder. Und mir drängt sich dann immer neu die Frage auf, ist dies nicht überhaupt im konkreten Fall hier der Mutter-Kind-Beziehung eine Entsprechung der Weise, wie sich unser Weltgeschehen, nicht allein nur unsere Erde, sondern sogar das gesamte Planetensystem werden wachsen und vergehen, in einer zweipoligen Dynamik vorab spielt. Und das dass vielleicht ein entscheidender Motor zu unendlichen Veränderungen ist. Ich möchte deshalb in dieser Stunde heute einen kleinen, konkreten Beispiel der Beziehungen von Müttern mit ihrem Nachwuchs verdeutlichen, dass hinter diesen fantastischen Beziehungskonzepten offenbar der Wille des Schöpfers selbst steht, der Wille vom allmächtigen Gott, dem Kreator allen Seins, aller Lebewesen, vom Einzeller bis zum Menschen, vom Sternensplitter bis zu Venus. Ich werde jetzt also in einem situationsbedingt nur kurzen Abriss beispielhaft die Bindungs- und Ablösungsphasen bei Müttern und ihren Kindern vom Lebensbeginn bis zum Tod darzustellen versuchen. Bitte sehen Sie es mir nach, dass diese Darstellung sich nicht auf die Väter beziehen kann. Der Kürze der Zeit wegen, bitte das nachher nicht anfragen, warum hat sie nicht mehr über die Väter geredet. Die Beziehung der Kinder zum Vater kann ich hier in diesem Zusammenhang nur gelegentlich streifen. Die Bindung des Kindes im Mutterleib ist schon immer hochbedeutsames Geheimnis gewesen. Aber man hat diese Phase selten ausführlich und erst recht nicht wissenschaftlich erforschen können. Genauer ist das erst dem digitalen Zeitalter vorbehalten geblieben, weil der Mensch nun erst durch moderne Technik das Wachstum des Kindes im Leib der Mutter sichtbar machen kann. So wissen wir heute neu, dass sich mit erstaunlicher Schnelligkeit und ungeduldiger Dynamik die frühe Entwicklung zum Beispiel der Motorik richtig, wie sie sich ausgestaltet. Voll Glück haben wir Mütter das allerdings längst zur Kenntnis genommen, wenn wir schwanger sind, spätestens ab dem 5. Monat, wenn das Kind mit Ärmchen und Beinchen die Bauchdecke von Mama geradezu zu sprengen sucht. Wie sehr hier folgenreiche Bindung an die leibliche Mutter aufgebaut wird, ist ein beglückendes Forschungsgebiet der Entwicklungspsychologie geworden. Das Kind hört nicht nur spätestens von der Mitte der Schwangerschaft ab mit. Es nimmt auch das seelische Verhalten der Mutter, ihre Freude, ihren Schmerz, ihre Angst, ihren Stress, offenbar ganz direkt wahr. Die Nabelschnur ist nicht etwa nur ein physisch mitaufbauendes Hautrohr, sondern ist über die wichtige körperliche Funktion hinaus die erste Realisierung der Bindung des wachsenden Menschen, in dessen Leib das Kind nun heranwächst. Und das ist in unserer Welt überhaupt die engste Bindung, die es gibt, eben an seine leibliche Mutter. Da gibt es ein lustiges Zeichen. Als diese augenscheinliche Gegebenheit bleibt uns ja der Bauchnabel erhalten. Gewissermaßen als ein Mahnmal, lebenslänglich. Bei jedem von uns, bei jedem Duschen ist sichtbar, dass wir von einer Mutter herkommen. Und auf diese Tiefe der Bindung ist es von höchstem Belang, dass das Ganze in einem warm pulsierenden Raum geschieht. Nämlich unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit haben wir dieses Geheimnis, dieses sinnvolle Geschehen eigentlich noch genug im Kopf. Guter Hoffnung zu sein, ist offenbar auch als ein Geheimnis dieser tiefsten ersten Bindung zwischen Mutter und ihrem wachsenden, ungeborenen Kind gemeint. Dieses Zeitfenster schließt sich nach einer enorm differierenden physischen Ausgestaltung und milliardenhafter Hirnvorbereitung in Gestalt von Neuronen im Kopf des Fötus, und zwar in dem Augenblick, in dem der Fötus seine Startrampe zur Geburt mit einer Wendung des Kopfes hin zum Körperausgang seiner Mutter einnimmt. Was dann mit den Wehen einsetzt, ist der sehr schmerzhafte Vorgang einer ersten Ablösung aus einer fundamentalen, vollständig umschlossenen Geborgenheit. Mit Recht gehört der erste Schrei des Kindes zur Schmerzlichkeit dieses Vorgangs als die erste radikale leibliche Ablösung. Unmittelbar wird nun in einer ersten Phase massiv deutlich, auf 9 Monate Bindung folgt mit der Geburt und der Taufe eine ablösende Zweiheit des neuen Erdenbürgers in der Beziehung zu seiner leiblichen Mutter. Die nächsten drei Bindungsphasen, die sich nun anschließen, sind, wie jetzt einwandfrei erwiesen ist, für die spätere Ausgestaltung der Seele und des Geistes von unermesslich prägender Bedeutung. Frau Engert hat es eben auch schon dargestellt. Weil sämtliche Empfindungen und Gefühle positiver oder negativer Art sich nun in das Stammhirn des Neugeborenen einstanzen geradezu, in jeweils sich färbenden verschiedenen Prozessen. Alle Erfahrungen des Kindes in diesem Alter sind von höchster charakterprägender Bedeutung. Und was die Babys jetzt als positiv oder als negativ empfinden oder erleben, hängt weitgehend von den physischen, biologischen, aber auch von den seelischen Bedürfnissen des Kindes ab. Die erste Phase setzt eine unmittelbare Leibnähe der Mutter geradezu voraus. Dem Kind wird die ihm persönlich angemessene Nahrung noch direkt aus dem mütterlichen Leib doch als ein Riesengeschenk vermittelt, denn es ist ja das Richtige. Für dieses Kind das absolut Richtige. Deshalb werden vollgestillte Kinder durch das erste Halbjahr hindurch glückliche Kinder. Selbst wenn es zunächst manche Eingewöhnungsschwierigkeiten mit dem neuen Erdenbürger gibt. Mit oft zunächst opferreichen Nächten für die Eltern. Aber es ist bis heute immer noch nicht hinreichend bekannt, dass die Stillphase die zweite Bindungsprägung von aller höchster Wirksamkeit ist, die in voller Empfindung vom Säugling nun als das Richtige erkannt wird. Deshalb kann es nur mühsam durch eine andere Person, durch eine andere Nahrungsform ersetzt werden. Aber auch hier herrscht das Grundgesetz ontogenetischer Reifungsvorgänge vor. Dieser zweiten Phase der Bindung folgt zunächst eine zeichenhaft eingeleitete gegensätzliche Reifungsphase. Eine sehr lustige auch wieder, nämlich der Beginn eines Ablösungsversuches. Mit was? Nun, es sind die ersten Zähnchen aufgetaucht und machen es nun interessanterweise möglich, der lieben Mama zwischendurch auch einmal mitten im Stillen unverhohlen direkt in die Brust zu beißen. Das sollte für die Mama ein Zeichen sein. So etwas wie eine Mahnung. Hoppla, Mama. Dem Kind muss nun schon mal eine Brotrinde zum Beißen angeboten werden. Es ist jetzt dabei, nun sich auch auf diese Weise ein Stück von Mutter freizumachen, dadurch, dass eine andere Nahrung einfließt. Der sogenannten Säuglingszeit folgt dann die Phase einer erneut gesteigerten Bindung. Sie wird durch einen intensivierten Blickkontakt, durch freudiges Lächeln zur Mutter hin, durch Wiedererkennen eingeleitet, wenn sie ins Blickfeld tritt, und durch eine sich zur Mutter hinwendende Motorik, besonders nicht selten durch das Ausstrecken von Ärmchen und Beinchen unterstrichen. Ja, da ist sie wieder, Mama, die Richtige, die ich brauche. Dies geschieht in einer interessanten Unterscheidung. Diese eine Person ist die ganz Richtige, drückt das Kind auf diese Weise aus. Und sie wird von jetzt ab auch sprachlich nachgeahmt, diese Mama, die sich über ihr Kind beugt. Die dem Kind bekannten Personen im Umfeld werden durch Gewöhnung dann allerdings gewiss auch toleriert, aber nicht so intensiv nachgeahmt. Normalerweise sind das ja die Familienmitglieder, die dann hinzukommen, der so jetzt neuerdings so bemühte Vater, Geschwister und Großeltern, wobei der Vater heute auch bereits durch seine viele Mühewaltung früh mit einer Bindung des noch ganz jungen Kindes auch an ihn belohnt wird. Unbekannte Menschen aber werden im ersten Lebensjahr hingegen grundsätzlich als Fremde erlebt. Ihnen wird mit ernster Spannung entgegengesehen, wenn sie sich nähern. Vertrauen wird ihnen erst zuteil, nachdem die Mutter sich dem Fremden vertrauensvoll und sprechend zugewandt hat. Dann kann auch das Kind den Fremden anlächeln. Vorher nicht. Die nächste Reifungsphase, die dem Gegenpol zu einer partiell angedeuteten Ablösung vorbereitet, ist konfliktreicher. Denn dabei verliert die Bindung erstmal den Charakter einer absoluten Ausschließlichkeit. In dem Augenblick, in dem das Kind sicher auf den Beinen steht, in dem es jetzt laufen kann, tritt mit Macht ein Bedürfnis nach Befreiung von einer direkt lebensnotwendigen Bindung an die Mutter in Kraft. Es strebt nach draußen. Mit der Ausgestaltung des Ich in der kleinen Seele tritt der Impuls, sich selbst zu behaupten, in den Mittelpunkt dieser Phase. Das sogenannte Trotzalter fordert besonders die Mütter heraus, wenn sie ihren natürlichen Auftrag von Gott bisher geduldig ausgeführt haben, besonders bei den Jungen. Nicht so ohne weiteres selbstverständlich verstehen die Mütter nun aber den gelegentlich lautstarken, wütenden Widerstand ihres Kindes, nun Mamas Willen noch direkt zu gehorchen. Doch das ist im Grunde ein notwendiger Reifeschritt ihres erzgesunden Kindes. Ein Schritt der Verselbstständigung, der eines weiteren Versuchs zur gesunden Ablösung also. Doch Mütter erleben den Widerstand ihres Kindes oft eher als den traurigen Versuch, ihre Mama nicht mehr lieb haben zu wollen. Oder schlimmer noch, sie fassen ihn als eine Anfechtung einer bösen, bösen Versuchung auf. Beides kann bedenkliche Reaktionen auslösen, denn steht nicht die Wahrheit dahinter, die das Kind nun dann nur als befremdlich erlebt, wenn die Mutter jetzt wütend wird oder anfängt, auf das Windelpaket draufzuhauen oder sehr böse Worte sagt, eine andere Stimme annimmt. Ja, das wird es vom Kind dann häufig als befremdlich, als böse erlebt. Manche können es dann bald auch aussprechen. Böse Mama, sagen sie unversehens als Dreijährige. Doch ein solcher frontaler Kampf zwischen Mutter und Kleinkind wie eine Art Machtkampf ist kontraproduktiv und ist auch nicht angemessen. Das kann durch Gewaltanwendung sogar traumatisieren. Glücklicherweise sind wir in der Moderne aber wenigstens immerhin so weit, dass eine Prügelerziehung, ganz besonders in diesem Prägungsalter der sich anbahnenden Selbstbehaltung, geächtet ist und mit Recht als Kindsmisshandlung eingeschätzt wird. Ich kann in diesem Vortrag leider der Zeit wegen nicht noch einmal ausführen, dass es für Mütter, die nun nicht panisch werden, im Grunde ein leichtes ist, mit solchen Anfällen fertig zu werden, wenn sie die Zusammenhänge ein wenig souverän durchschaut, wenn sie nur erst einmal den positiven Sinn dieses Vorgangs begriffen haben, die Mütterchen. Sowohl in meinen Büchern von Erziehen, Lernen bis zum Jüngsten von der Natur zum Geist habe ich in allen Einzelheiten Verhaltensvorschläge für Mütter gemacht. Wenn nun im Kleinkindalter diese so sehr charakterprägende Bindungsphase mit langfristiger Nähe zwischen Mutter und Kind am besten immer noch und der sich daran anschließenden Befreiungsphase mit mehr oder weniger Trotz dennoch in eine noch so notwendige Einigkeit zu beider Zufriedenheit absolviert ist, tritt danach nun in der Vorschulzeit etwa ab 5 die Freude am eigenständigen Spiel auch gern bereits mit Gleichaltrigen hervor. Auch in dieser Phase sucht und braucht das Kind zwar auch noch ganz bewusst mit Wortkontakten die Mutter, aber nach einem misslungenen Kiga-Besuch sagte ein noch 4-Jähriger zu seiner Mutter zunächst einmal vorsichtig: "War ja noch ganz schön, Mama, im Kiga. Mit dem einen oder anderen will ich ja auch gerne spielen, aber nicht mit so viel. Und nicht mit so viel Lärm. Ich bleib doch lieber bei dir." Für manches Kind ist der Kindergarten ab 3 sogar noch zu früh. Es ist dann sinnvoll, eine Zwischenphase mit Spielen mit nur wenigen Gleichaltrigen daheim zwischenzuschalten. Geschwister sind hier die natürlichsten Regulierer. Und doch zeigt sich, ein seelisch stabiles Kind kann nun in der direkten Vorschulzeit die längere Abwesenheit der Mutter auch schon ohne Angst erleben. Ja, eine gewisse Distanz nun dann auch noch ist sogar zur Mutter recht bald willkommen. Wenn der Kindergarten gut ist, wird der abholenden Mutter nicht mehr stürmisch entgegengelaufen. Man fühlt sich dort nun ein wenig heimischer. Die Kinder binden sich in dieser Zeit außerdem auch noch auf einer anderen, neuen Ebene, und zwar in einer bewussteren Weise, in einer interessanten Art, an das gleichgeschlechtliche Elternvorbild. Dieses möchte man mit einem bewussteren Impuls als früher nachahmen. Für das kleine Mädchen wird dann die Mutter, wenn sie lieb ist, entwicklungsbedingt zu einem direkten Vorbild. Sie nachahmend taucht die mehr oder weniger bewusste Hoffnung auf, einmal eine solche Frau zu sein wie Mama. Der kleine Junge nimmt sich den Vater vor, wenn er liebevoll ist, zum Vorbild eben, um, wie er es ist, ein Mann zu werden. Das ist diese Phase der Fünfjährigkeit. Damit ist bei den Jungen in dieser Phase von der Mutter der ablösende Impuls natürlicherweise sehr viel stärker als beim Mädchen. Und der Vater ist deshalb für den kleinen Sohn umso nötiger. Gelingt hier dem kleinen Sohn ein Abstand nehmen von der Mutter nicht, ein kleines Abstand nehmen, so kann seine Ausreifung auch sogar stagnieren, stecken bleiben. Dann kann es zum sogenannten Ödipus-Phänomen, wie Freud das damals bezeichnet hat, kommen. Also eine Art unguter Fesselung an die Mutter. Also bei allen diesen vier Phasen der frühen Kindheit treten auch bereits Ablösungsvorgänge als Aspekte einer wachsenden Verselbstständigung auf. Dieses Grundmuster wiederholt sich nun in drei weiteren Phasen bei den Heranwachsenden. In der Grundschulzeit hat bei Kindern bei behütenden Elternhäusern die Mutter weiterhin Vorrang. Aber in einer Weise, die durch Bindung an Gleichaltrigen natürlicherweise einen gewissen Abstand zu ihr hervorruft. Die Anpassung an andere Lebensstile wird zu starken Impulsen und bereitet mit der Vorpubertät nun den Eintritt ins Jugendalter vor. Aber ab dem Eintritt der Pubertät, die durch die Geschlechtsreife gekennzeichnet ist, lässt unter dem Einfluss der Geschlechtshormone bei der Jugend heute meist einen rasanten Durchbruch zur Eigenständigkeit aufkeimen. Bis weit ins Erwachsenenalter hinein herrschen nun ablösende Vorgänge vor. In ähnlicher Rasanz wie das Aufbrechen von Blüten im Frühling versucht der Jugendliche jetzt seine Eigenständigkeit durchzusetzen. Wenn die Mutter bis dahin eine liebevolle Betreuerin war, gilt dieser Widerstand besonders ihr. Aber auch dem Vater will sich dann der kleine Junge nicht mehr unterordnen. Diese unangenehme Phase ist besonders für Mütter häufig konfliktreich und schmerzlich. Vor allem dann, wenn die Rasanz der Ablösungsversuche ihrer Kinder auch durch die Unreife der Pubertierenden die Eltern mehr oder weniger zurecht Abstürze in Abgründe durch ungute Einflüsse von außen fürchten lässt. Bei Müttern ist es in dieser Phase von größter Wichtigkeit zu durchschauen, dass es sich um einen entwicklungsnotwendigen Prozess der Verselbstständigung handelt. Dann kann sie sich damit viele Ängste sparen. Dabei können allerdings auch extreme Tendenzen in Erscheinung treten. Zum Beispiel Wünsche der Jugendlichen nach absoluten Abbrüchen zur Familie, besonders zur Mutter. Man zieht aus und ein verschmierter Zettel verkündet: Mich seht ihr nie wieder. Oder auch in einem anderen Fall, ein Zettel an der Vase im Wohnzimmer. Wohne jetzt mit Max in der Parkstraße 25, 87, Appartement sowieso, sowieso, Kontonummer sowieso, sowieso. Das ist besonders misslich und auch ärgerlich für die Eltern. Aber die Erfahrung lehrt, das passiert doch nur in den seltenen Fällen, dass sie nicht wieder zurückkommen. Unterschwellig erwies sich dennoch das Band zur Mutter, wenn auch tief in die Seele abgedrängt, bestehen und ließ die Verbindung zu ihr doch wieder aufkeimen und neu suchen. Aber in der nächsten Phase der Adoleszenz, der 16- bis 20-Jährigkeit, wird dieses bei der jetzigen jungen Generation selten einmal schon wieder offen zugegeben. Es dominiert stattdessen weiter die Intention zur Verselbstständigung. In einem stärkeren Maße werden jetzt noch weiter bis in die 30-Jährigkeit hinein Ablösungstendenzen vorrangig. Ihnen wird Raum gegeben. Allerdings bleiben heute junge, erwachsene Söhne mehr als Töchter nun komischerweise unter Mamas Flügeln jahrelang sitzen. Aber das kann jedenfalls nicht als seelisch altersgerechte Mutterbindung eingeschätzt werden. Es geschieht meist einfach nur aus Bequemlichkeit. Ja, Mama wäscht ja die Hemden. Ja, Mama putzt ja noch das eigene Zimmer. Saugt noch unter dem PC unter durch, wo der Junge dran sitzt. Und sie kocht doch so viel besser als in einer allgemeinen Küche. Erste Zuwendungsimpulse für die Mutter werden bei einer gesunden Entwicklung dann viel eher erst wieder erkennbar, wenn die Heranwachsenden selbst Familie gebildet haben. Bis dahin, in der Phase der jungen Erwachsenheit, steht vielmehr der Ausbau vollständiger Verselbstständigung, vor allen Dingen auch durch Ausbildungen, im Mittelpunkt der Intentionen. Normalerweise geschieht in dieser Phase eine veränderte Art der Ablösung von der Mutter dann durch entferntere Bindungswünsche, durch die Sehnsucht der jungen Erwachsenen nach der Verbindung mit einem Menschen vom anderen Geschlecht, mit dem zu suchenden Lebensfreund, meist der Ehefrau, also. In dieser Phase herrschte eine besonders starke Intention der Ablösung von den Personen des Elternhauses, speziell von der mütterlichen Einflussnahme. Dass die Tochter einen anderen Menschen der Mutter vorzieht, ja, dass diese Person von ihm favorisiert wird, ist für Mütter eine besonders schmerzliche Angelegenheit. Sie muss nun spätestens jetzt lernen, hinter der Schwiegertochter oder dem Schwiegersohn zurückzustehen. Reife zur Demut wird jetzt besonders für Vollblutmütter erforderlich. Das fällt mancher Mutter schwer, besonders wenn sie bisher alleinerziehend war oder Witwe geworden ist. Oder nur ein oder zwei Kinder hat. Wenigstens an der innigen Beziehung zum Ältesten möchte sie meist besonders gern festhalten. Folgende Situation wurde mir anklagend von einer Schwiegertochter berichtet. Wenn mein Mann gegen 18 Uhr mit dem Auto von der Arbeit nach Hause fährt, dann kommt er nicht gleich nach Hause, sondern er macht erst einen Umweg bei seiner Mutter, die allein und noch sehr selbstständig in einem Nachbarort lebt. Er hat sich schon vorher telefonisch bei der angekündigt, denn er weiß, sie kocht ihm dann seine Lieblingsspeisen. So die Schwiegertochter. Diese Klage hat eine Berechtigung. In dieser Phase ist die Mutter nun einmal entwicklungsbedingt nicht mehr die Hauptperson in der Beziehung zu ihrem Erwachsenen, zu ihren erwachsenen Kindern. Nun steht ihr nur noch die Position in der zweiten Reihe zu. Es steht hier die Notwendigkeit, dass die Mutter ihre naturhaften, sehr mächtigen Umsorgungsimpulse zugunsten einer bewussten Freilassung der erwachsenen Nachkömmlinge aufgibt. Dazu waren die vorherigen Etappen eben die Vorbereitung, die Etappen der Ablösung. Es ist zu diesem Zeitpunkt also sehr wichtig, dass die Mütter von ihren Behütungsimpulsen wirklich Abschied nehmen. Selbst wenn sie das als schmerzhaft erleben. Selbst wenn ihre Schwiegertochter oder ihr Schwiegersohn ihnen nicht einmal sympathisch sind. Aber das liegt oft eben daran, dass die Mutter überhaupt die neue gar nicht will, sondern die erwachsenen Kinder, ja, und das müssen wir anmahnen, für sich letztlich doch behalten will. Es ist in dieser Phase auch nicht gut, wenn die Mutter ungefragt in die Entschlüsse der Jungen einzugreifen versucht. Mit Recht entstehen dadurch Abstoßungsimpulse bei den Frauen der Söhne und bei den Partnern der Töchter. Meine Schwiegermutter ist eine Kotznummer, sagte einmal verachtend ein junger, sogar adeliger Familienvater bei mir klagend. Dennoch, in zunehmendem Maße kann in der folgenden Phase, in der die Jungen ihren eigenen Lebensstil nun mittlerweile realisiert und vollendet haben, nun hervorgerufen durch die Großelternschaft, in der Ursprungsfamilie eine neue harmonische Bindungsmöglichkeit entwickeln, speziell eben zu ihren Müttern. Es kann dann neu aufgebaut werden, aber in der Weise eines freilassenden Abstands. Hierzu ein kleines Beispiel. Jetzt zur Weihnachtszeit kamen in vielen Familien besonders die älteren Witwenmütter zu Besuch bei den Familien ihrer Kinder. Sehr beglückt war ich durch den klugen Bericht einer solchen Besucherin. In weiser Voraussicht hatte sie, als Kinder und Eltern nun beim fröhlichen Wiedersehen um sie saßen, eine Erklärung abgegeben. Denn die Tochter hatte gesagt, guck, ich habe die warmen Puschen schon bereitgestellt und hier ist der super Honig für deinen Tee. Und dann wartet da auch noch in der Küche der Lieblingspudding. Sie, die Mutter, habe nun zwar sehr lieb Danke gesagt, aber hinzugefügt, also bitte, tut mir einen Gefallen und fangt nicht an, mich hier zu verwöhnen. Ich will nicht in diesen Tagen an eurem Lebensstil und euren Plänen für Weihnachten teilnehmen. Ich will mich an sie anpassen. Ich will hier keine Königin spielen und keine Sonderrolle einnehmen. Das ist eine weise Rede, denn sie entlastet die Jungen. Sie entlastet die Gastgeber und kann manche Verkrampfungen verhindern. Besonders zwischen Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern. Dann schlägt die Überliebe häufig plötzlich doch unversehens in eine Aggression um, weil sie eben unnatürlich ist. Manchmal bewährt sich in dieser Phase der Mutter nun aber auch die Mutter als eine großmütterliche Feuerwehr in der jungen Familie. Da ist nun eine Epidemie ausgebrochen, da ist ein Unfall geschehen oder was es auch sein mag. Die Urverbindung zur Mutter erhält dann eine neue Möglichkeit zu einer Realisierung, die dann häufig doch auch dankbar aufgenommen wird. Die Färbung solcher Beziehungen ist nun aber interessanterweise bei den Töchtern anders als bei den Söhnen. Darauf möchte ich noch ein bisschen eingehen. Diese ist bei den Söhnen nach einer oft nur mühsam erkämpften Distanzierung als junger Mann von der Mutter, doch von einer unterschwelligen Wertschätzung für diese getragen. Meist schwingt ein Gefühl von Verantwortung für die ältere Mutter mit, besonders wenn die Mutter zur Witwe geworden ist. Söhne vergessen kaum einmal den Blumenstrauß zum Muttertag und machen, wenn auch meist nur spärlich und im Tempo eher wie ein fliegender Holländer, Besuche bei Müttern. Die Beziehung der Töchter wird oft bereits in dem Maße schwieriger, in dem die Eltern ins Rentenalter vorrücken. Oft ergibt sich dann in den Familien, dass eine Tochter oder eine Schwiegertochter durch ihre Position als hauptverantwortlich oder sogar als Pflegeperson besonders geeignet erscheint oder dafür sogar direkt in Frage kommt. Diese eine wohnt eben in der Nähe. Sie ist nicht anderweitig gebunden, etwa durch einen gebrechlichen Ehemann, durch behinderte Kinder oder überhaupt dadurch, dass sie womöglich bereits in Rente ist. Ja, und überhaupt ist sie abkömmlicher und scheint geeigneter für diesen Dienst zu sein. Vielen Töchtern heute fällt es dann schwer, eine solche aufkeimende Situation ohne einen inneren Widerkampf zu bestehen. Es entsteht dann häufig für eine einzelne Tochter eine Art verpflichtende Erwartung in der Familie. Diese Situation fordert die Tochter heraus. Doch sie empfindet die nicht mehr oder weniger schicksalsmäßig gegebene Situation als eine unangemessene Erwartung. Ja, manchmal auch unter dem Druck anderer Geschwister, ihrer anderen Geschwister, geradezu als eine ungerechte Nötigung. Immer wird mir alles aufgebürdet, heißt dann die Klage. Besonders wenn die Tochter auf die Dauer mit der Sorge für die Mutter überfordert ist. Und das geschieht sogar manchmal auch dann, ohne dass durch die Mutter selbst eine solche Erwartungshaltung hervorgerufen worden ist. Dieser innere Konflikt der Tochter ist in der Lage, die Teufelsklaue einer inneren Unzufriedenheit in ihr hervorzurufen. Wenn die Tochter das nicht durchschaut und nicht im stillen Kämmerlein bewusst schließlich bejaht, entsteht leicht einmal die Gefahr, dass der töchterliche Unmut dann fälschlicherweise bei der Mutter unbewusst abgeladen wird, wohin er aber gar nicht gehört. Manchmal kommt es dadurch zu unguten Auseinandersetzungen zwischen Tochter und Mutter, zu einer Dauerspannung, die eigentlich ganz unsinnig ist. Meist um unwesentliche Nichtigkeiten. Es wird dann unversehens ein Kampffeld gegenseitiger Vorwürfe errichtet, die zu alten gegenseitigen Verletzungen neue hinzufügen, weil keine dieser beiden Frauen realisiert, dass sie damit unerledigte Konflikte vergangener Jahre neu mobilisieren. In solchen Situationen ist es zumindest für die Tochter notwendig, die unzureichende Akzeptanz einer notwendigen neuen Nähe zur Mutter in den Blick zu nehmen. Erst dann kann verstärkte Zuwendung wirklich zu einem echten Hilfsdienst aus Liebe werden. Das allerdings macht für beide einen Reifeschritt gegenseitiger Souveränität dringlich. Dazu gehört aber auch, dass die Mutter sich dann bemüht, die Tochter als eine eigenständige Person zu akzeptieren, statt sich als Mutter nicht immer neu beleidigt abzuwenden, wenn die Tochter nicht jederzeit unverzüglich zur Stelle ist. So können sich unter der Absage gegenseitiger Querelen neue Reifenotwendigkeiten ergeben, die es ihnen beiden ermöglicht, zu einer besonders vertieften dualen Beziehung vorzustoßen, indem jede gegenseitig die eigene Freiheit und Selbstständigkeit ebenso toleriert wie die Freude an einer neuen, liebevollen Beziehung zwischen zwei erwachsenen, einander besonders nahen Menschen. Am einfachsten aber ist eine solche Zustimmung, eine Zustimmung vor allen Dingen auch der Tochter, am ehesten zu erreichen, indem man unseren Herrn Jesus Christus um die eigene Zustimmung und Kraft für die Aufgabe des Kümmerns um Mutter bittet. Denn nicht selten herrschen hier noch alte Verletzungen, alte Unversöhnlichkeiten untermischt von gegenseitiger Bitterkeit vor. Sie lassen sich nur von unserem großen Wunderheiler schmälern und auch beseitigen. Wenn die Eltern ein hohes Alter erreichen, in dem die Selbstständigkeit der Mutter immer mehr schwindet, entstehen heute besonders oft traurige Distanzierungen zwischen den Jungen und ihren Müttern. Denn oft werden sie nun in Heime abgeschoben. Und manchmal ist das sogar auch nicht anders möglich, weil alle Jungen noch im vollen Arbeitsprozess stehen. Ein zureichendes Kümmern in den jungen Familien bleibt dann meist leider aus. Das ist eine tief bedauerliche Gegebenheit. Oft viel Anlass zu Depressionen, der sich alleingelassen gefühlen in Uralten. Aber es gibt auch immer noch wieder das Gegenteil. Es kann sich auch das Bindungsgefälle zwischen den Nachkommen und ihrer alten Mutter in eine von Liebe und Dankbarkeit getragene Zuwendung und damit zu einer neuen Nähe ausgestalten. Besonders, wenn die Mutter in der jungen Familie aufgenommen wurde. Besonders der Tochter fällt dann ja nun sehr oft wirklich die Aufgabe zu, wie einst eine Mutter die hilfsbedürftigen eigenen leiblichen Kinder nun ähnlich wie ein hilfloses Kind umsorgt. In dieser Phase verkehrt sich das natürliche Altersverhältnis zwischen Eltern und erwachsenen Kindern manchmal, bei häuslicher Pflege meistens nur, aber nun geradezu ins Gegenteil. Die einst opferreiche, getreulich durchgehaltene Zeit der Mutter für ihre kleinen Kinder während des Heranwachsens wird dann zu einem von Liebe getragenen Opfer der ausgewachsenen Kinder für ihre Mutter, als eine Krönung der Dankbarkeit für die nun immer hinfälliger und immer unselbstständiger werdende Mutter. Aber dazu bedarf der Mensch nicht mehr seiner Verwandtschaftspflicht allein, sondern einer hohen, dienstbereiten Liebesform. Diese Phase kann sich heute lange hindehnen, weil die Alten so alt werden. Am ehesten gelingt das in einer festen Anbindung an den Herrn Jesus Christus, der uns Opferbereitschaft ja nun wahrlich in Höchstform vorgelebt und auch entlohnt und vorgelebt hat und auch verspricht zu entlohnen. Aber für einen solchen heute nur doch selten durchgeführten Dienst beschenkt der Herr auch mit jener Kraft, die das Schwere leicht erscheinen lässt. Der schwere Dienst macht die pflegende Tochter dennoch innerlich zufrieden. Ja, hier habe ich mir manchmal berichten lassen, dass sogar beim Abschiednehmen vor dem Sterben zwischen Müttern und einer ihrer Tochter die volle Bindung und Übereinstimmung gegeben war. Die Verbindung zwischen Müttern und Töchtern erweist sich dann als so tief, als nicht löschbar und deshalb letztlich als gänzlich unaufgebbar.
Sie haben die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christa Mewes hier gehört in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und Sie können sie weiterhin hören zum Thema Mutter und Kind, ein unauflösliches Band. Christa Mewes hat einen ganzen Bogen gespannt vom Anbeginn des Lebens, ja, bis hin eigentlich zum Tod, wie sich da eben diese Bindung positiv entwickeln kann, worauf zu achten ist und vor allem auch am Ende des Lebens, wo sich Schwierigkeiten ergeben können, Spannungen geben können, wenn sich die natürlichen Rollen verkehren und die Mutter plötzlich diejenige ist, die dann pflegebedürftig ist. Und da ist es eben auch ganz wichtig, ja, dass so alte Konflikte zwischen Mutter und Tochter, Töchtern dann aus dem Weg geräumt sind, dass auch ja doch eine liebe Bindung da stattfinden kann. Und da erfordert es, wie Sie sagen, aber auch schon auch eine ausgereifte, dienstbereite Liebesform. Ich darf Sie einladen, verehrte Hörerinnen, sich auch, wenn Sie möchten, zu Wort zu melden, zu diesen ganzen Fragen. Vielleicht, ja, schwierig sind immer die Anfangsphasen, das Trotzalter eben, wie Frau Mewes sagte, der Mensch entwickelt sich da immer zwischen zwei Polen, eben in bestimmten Entwicklungsphasen, Zeitfenstern, und die sind so ganz gegensätzlich, ganz konträr, eben die Bindung und die Ablösung. Und das macht es Müttern, uns Müttern wirklich manchmal ganz schwierig. Was ist, wenn wir vielleicht doch uns in Machtkämpfe im Trotzalter verwickelt haben, wenn wir da vielleicht auch mal uns die Hand ausgerutscht ist, kann das einmal dann schon wirklich auch etwas kaputt machen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Oder wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die Hörernummer, die 89517008008. Oder wie ist es eben auch im hohen Alter, wenn es einfach Schwierigkeiten gibt? Heute die große Schwierigkeit, dass da eine große Distanz, eine räumliche Distanz ist zwischen vielleicht einer zunehmend pflegebedürftig werdenden Mutter und den Kindern. Und wenn es dann da einfach unausgesprochene Erwartungshaltungen gibt oder die Mutter sich eher mal beleidigt zurückzieht, ja, weil sie einfach nun sieht, alles hat sie vielleicht gegeben im Leben und nun wird sie zurückgelassen und niemand kümmert sich um sie oder sie wird ins Heim abgeschoben. Wie kann man dem denn vorbauen? Ja, Sie sagen das natürlich wahrscheinlich durch eine gelungene, gute Bindung. Wenn jetzt aber so, wie Sie sagen, ja, alle stecken im Beruf, sind heute oft mit vielfältigen Anforderungen eigener Familie dann so weit gefordert, dass es manchmal wirklich unmöglich scheint. Und dennoch, wie kann man diesen, ja, Spannungen vielleicht auch aus dem Weg gehen, Spannungen zwischen Mütter, alt werdender Mutter und erwachsener Tochter, Spannungen, die ja auf eben auch, ja, zurückgehen auf diese gewissen auch unterschiedlichen Erwartungshaltungen.
Nee. Frau Engert, fragen Sie mich das oder die fragen Sie das Ihre Hörer?
Sie.
Hallo?
Frau Mewes. Ja, die Frage geht an Sie.
Ja, also ich würde sagen, wenn das so sehr mühsame Formen sind und man keine Möglichkeit gefunden hat, also dieser Urpflicht der Jungen gegen die Alten in einer christlichen Familie nachzukommen, das ist ja den meisten von uns auch so gegangen, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass die Mutter, wenn sie auch woanders ist, in einem Ort, in einem anderen Land, und was heute ist das ja alles schon so ubiquitär, aber dass man die Verbindung kurzzeitig macht, dass man auf jeden, wenn man auf Reisen ist, eine Postkarte schreibt. Nicht, dass man die Postkarten vielleicht schon mitnimmt, weil man weiß, unterwegs kann man sie nicht nochmal schreiben. Schon die Marke drauf hat, dass es im Postkasten auch wirklich ist. Dass man telefoniert. Nicht, meistens gehen ja auch die modernen Mütter heute, die Uralten schon ganz sogar, haben kein Smartphone mehr. Nicht, scheuen auch den PC. Also das gehen nicht mehr zu den Ansprechmöglichkeiten. Sie sind also darauf angewiesen, dass man direkter kommt. Das Telefon ist immer noch sehr, sehr gut. Aber ich habe auch immer wieder erlebt, dass manche Jungen gesagt haben, die halten das nicht mehr aus. Mutter hört nicht auf und sie macht nur immer Vorwürfe. Nicht, dadurch ist es auch schwer. Man kann aber in dieser Weise auch etwas mitschicken lassen. Man ist zum Beispiel in der Nähe, ist nur eine Straße weiter. Dann bringt man vom Markt eben die frischen Spargel mit und hat sie am besten schon geschält oder vielleicht auch schon gekocht oder wie auch immer. Man tut etwas, das der Mutter kurzfristig, so kurzfristig wie möglich vermittelt. Sie denkt an mich, sie hat mich lieb, sie mag mich. Sie mag mich immer noch und sie denkt mit mir mit. Das ist das Allerwichtigste, würde ich auch sagen, von mir als eigener Person, als Uralter nun auch. Das Kurzfristige ist ein außerordentlich beruhigendes Element, um eine entspannte Atmosphäre zustande zu bekommen.
Also nicht alles auf die lange Bank schieben und vertrösten.
Dann geschieht eben dieses Furchtbare, dass nun endlich einmal die Tochter oder manchmal ja auch der Sohn im Altersheim erscheint. Und sie macht schon von vornherein ein bitterböses Gesicht. Und sie kommt über die ersten Vorwürfe überhaupt gar nicht hinweg.
Also weil dem sie sich vor
Elend verlassen fühlt, weil sie sich eben
kann man verstehen.
Elend
und deshalb bieten Elend sie einfach so einen ganzen Blumenstrauß
nicht einfach nur ungeliebt, sondern wirklich echt ausgestoßen.
Hilfsbereitschaft.
Und das kann kein Mensch ertragen. Das kann der Alte erst recht nicht ertragen.
Frau Nieves, Sie haben einen Hörer, der jetzt hier auch auf Sendung möchte. Ich darf ihn auch ganz herzlich begrüßen, Herr Schröttke.
Ja, wunderschönen guten Tag. Danke, Frau Dr. Mewes. Ich erlaube mir mal ausdrücklich, den so zu titulieren. Mir
hat das ist Doktor nicht wahr.
Ja, mir hat mal ein Doktor gesagt, der mich selber auch mal hin und wieder damit foppen wollte. Man darf so jemand anreden, wenn man ihn ehren möchte. Man kann es stehen lassen, sagen Sie es mal so. Ja? Ich habe
Dankeschön,
Doktoren kennengelernt, gerade auch, deswegen bin ich mal aus dem Kolpingsverein ausgetreten, der diesen Titel nicht verdient hat. Es gibt noch einige andere mehr. Und da kommen wir jetzt zu der Sache, da der Leser Theologe, der dann nicht Priester wurde, hatte behauptet, Adolf Kolping hätte kein Erziehungswerk und auch kein theologisches Werk geschrieben. Und ich habe beide mal gelesen, ein theologisches Kompendium als auch ein Erziehungswerk. Und auch da spricht Adolf Kolping schon von den Schwierigkeiten in der Erziehung.
Ja.
Das, was Sie sagen, was mal passieren kann mit diesen einseitigen Bindungen oder Unverständnis, da spricht Adolf Kolping von Affenliebe. Er sagt es dann, dass daraus die widerwärtigsten, ich sage es jetzt übertrieben, er hat es nicht so böse gesagt,
Charaktere
entstehen,
die
dann wiederum nicht fähig sind, das sage ich jetzt wieder im Neudeutsch, sich für, konkret zu sozialisieren und verantwortlich für Kirche und Gesellschaft zu handeln.
Ja.
Das wollte ich mit reingehen. Die Bindung der Mutter hat es immer zweischneidig. Ich habe das jetzt dieser Tage auch erlebt, eine etwas alte Mutter, ein einzelnes Kind, den Sohn in der Schule abgegeben, der Junge wollte nicht weg. Quasi so lange überbemuttert, bis er da den Mut nicht hatte.
Ja.
Während ich eine Tochter hatte, die hatte nur ein halbes Jahr Kindergarten und mit einem ruhigen Selbstverständnis gegangen ist, sowohl in die Grundschule als auch später von einer anderen Stadt ins Gymnasium. Mama, jetzt kenne ich ja den Weg. Diese Sache von Urvertrauen, die man zulassen muss, wenn man es vernünftig eingewiesen hat. Das wollte ich zum einen bringen und zum anderen wollte ich, deswegen sage ich Frau Dr. Mewes, ich habe mal Ihren Vortrag gehört oder mal Ihre Vita gehört auf einer Nachtfahrt in Radio Horeb und auch wie Sie so viel sich ausgewechselt haben mit Tieren, mit den Tiersoziologen.
Ja,
ich als Kind
Ilias,
habe
Joachim Ilias. Ja.
Ja, ich habe Küken ausgeprägt. Ich habe dann entsprechend von meinem Biolehrer an Konrad Lorenz verwiesen worden. Und ich habe diese Art von Entwicklung bei Hühnern miterleben dürfen. Meine Frau, meine Freundin, die denen ich dann Küken abgegeben hat, konnte das bestätigen, dass eine Henne bis zum Schluss das Sagen hatte. Durch alle Hähne hindurch, die dann auch, als sie steif war, umsorgt worden, trotzdem das Sagen hatte. Und als sie das letzte Jahr brüten durfte, die Junghennen, als sie dann gestorben ist, wo sie nicht mehr auf die Stange konnte, ihre eigene Brut sich um sie rumhergesetzt hat.
Ja.
Diese Bindung
besteht
sogar bei diesen urarchaischen Tieren.
Ja.
Ich will das mal jetzt so stehen lassen. Es gibt noch viel, viel mehr, auch aus menschlicher Beziehung. Ich melde mich deswegen spreche ich jetzt noch mal weiter. Ich habe Ihnen mal erzählt von einer Frau, die mir mal gesagt hat, wo ich da mal war, weil sie beim Putzen so mit sich selbst gesprochen hat, Junge, was soll man denn machen, wenn man also Gewalt angetan worden ist? Ich will es jetzt nicht noch mal verdeutlichen. Oder ich habe Ihnen von einer Frau erzählt, was mir lange beschäftigt hat, wo der Junge geweint hat, den Knopf abgerissen. Also die Frau hat das Kind nur beiläufig mit im Kinderwagen behütet. Sie hat geraucht, sie hatte zwei Collies. Später habe ich den Jungen in der Grundschule gesehen und dann ist bei einem Streit ein Knopf abgerissen und er hat geweint. Wie kann ich dann zu meiner Mutter gehen? Also es gibt
Schröttke,
ja diese und diese
rein?
Varianten.
Sie noch kurz was in eine Frage münden lassen.
Und was ein Geschenk ist, da wollte ich drauf hinaus, ist, wenn man das Urvertrauen, das die Mutter hat, selbst wenn die Mutter sagt, ich habe ja keine Zeit für dich, ich muss mich um den kümmern oder diesen kümmern, wenn man das noch findet im Glauben, das macht ganz, ganz viel wett. Ich will es jetzt nicht mehr detaillieren, das sind dann wieder eigene Geschichten. Also das ist unheimlich wichtig, weil alles andere sind viele auch urarchaische Probleme aus dem Selbst heraus, aus dem Sündenfall.
Ja. Danke, Herr Schröttke, für Ihren umfangreichen Beitrag.
Herr Schröttke, was das war? Das war eine Kurzfassung meiner Anthropologie, die Sie hier eben geliefert haben. Meine Anthropologie, das ist mein ganzes Sinnen und Trachten. Es besteht darin, den Menschen ein Stück herauszuhelfen aus diesem riesigen Nichtverstehen, dass sie zu einem so großen Teil wirklich ohne Tiere zu sein, den höheren Säugetieren in ihrem Verhalten, in ihrer Hierarchie, die Sie eben beschrieben haben, in ihren Besitzansprüchen, in ihrer Affenliebe, nicht wie es eben unser großer Reformer damals gesagt hat. Also das ist so und das wird nicht hinreichend genug beachtet. Es wird einfach nicht genug beachtet, dass das auch eingeprägt ist, dass wir, um es einmal so zu sagen, dass wir im Grunde zunächst in den ersten 20 Jahren so etwas wie eine biologische Basis bekommen haben, die es uns möglich macht, dieses Fleisch, dieses Leben, dieses biologische Fleisch aufzubauen und zu bewahren. Zu bewahren, zu überleben und alt zu werden, aber nicht darin zu bleiben, sondern, wie Sie zum Schluss sagten, dass dann diese Feinheit zu entdecken, nämlich den Hauch Gottes in ihm, der ist genauso wie die biologische Basis im Menschen, aber nicht dominant am Anfang, sondern sie muss nun, und das ist die Arbeit, die große, große, fantastische Gnade für uns gewesen in der Inkarnation unseres Gottes, uns zu sagen, ihr habt ein anderes Ziel, als eines Tages als Fäulnis wieder in die Erde zu gehen. Ihr habt in mir ein anderes Ziel. Ihr dürft darüber hinaus, aber ihr könnt nur darüber hinaus, indem ihr meine Gebote jetzt erkennt und meine Gnadentat erkennt. Und das haben Sie eben gesagt. Und das ist einfach wunderbar für mich kurz vor meinem 93. Geburtstag.
Ja, dass es hier ein Hörer so verstanden hat, in Kurzform Ihre Anthropologie in eigenen Worten darzulegen. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen, Herr Schröttke. Und weiter geht's noch. Die Zeit reicht noch. Wenn Sie sich alle knapp fassen für eine Hörerin, die uns aus Oppenheim erreicht hat und die ich jetzt hier begrüßen darf.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich fasse mich jetzt ganz kurz. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe gerade meinen Rosenkohl geschnippelt und bin am Vorbereiten für meine Kinder, die jetzt mittags heimkommen, und habe eine konkrete Frage. Ich habe 3 Kinder in unterschiedlichen Alters- und Zeitfenstern, wie Sie vorher schon gesagt hatten, 18, 15 und 10. Und bin oft im Konflikt, weil ich natürlich sehr, sehr dankbar bin, wenn ich meine Kinder noch zur gleichen Zeit am Tisch sitzen habe, zum Mittagessen, Abendessen, wann auch immer. Ja, und bin froh, wenn sich Gespräche entwickeln, die nicht nur oberflächlich sind, sondern eben auch durchaus mal in die Tiefe gehen können. Aber es sind eben unterschiedliche Entwicklungsphasen und dahingehend natürlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Und gerade was meine älteren Kinder betrifft, sehr kritisch im Loslösungsprozess und mein jüngeres Kind natürlich noch weit entfernt, zum Glück, ja, weil ich es durchaus sehr genieße, glücklich zu sein. Ja, also meine Frage ist, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass es wichtig ist, dass man offen in der Familie spricht, auch, und ich empfinde es als Vertrauensbeweis, wenn man offen über die Gedanken, Gefühle oder auch eben über Loslösungsprozesse spricht. Das heißt, ich lasse es eigentlich bestehen, empfinde es aber manchmal extrem provokant und manchmal zieht sich bei mir schon auch ein bisschen der Bauch zusammen im Hinblick auf mein jüngeres Kind. Wie gehe ich damit um? Gibt es da einen Ratschlag, wo Sie sagen, nee, lassen Sie das so?
Nein, ich finde es sehr schön, dass Sie fragen. Nicht, denn sie sind ja eben genau das, was ich eben versuchte. Sie sind ja, der Kleine, der 10-Jährige, ist ja noch nicht in der Reifestufe, in der der Älteste ist. Also da muss man sagen, nicht alle Gespräche passen für den Jüngsten schon. Nicht? Und wenn der Älteste jetzt nun zum Beispiel irgendeins aus der Welt der Sexualerziehung ist ja immer ganz hoch geschrieben, da haben sie irgendein Fremdwort gehört und haben das nicht. Und sie möchten es ihm auch erklären, nicht? Dann muss man, am besten ist es sogar, das irgendwie ein ganz klein bisschen zu übergehen. Man muss ja nun auch gerade noch mit einem Löffel irgendeinem Kind noch was zureichen und man schiebt also irgendetwas dazwischen und sagt, das machen wir mal später. So ein bisschen ihn, und wenn er dann fragt, und dann muss man natürlich mit diesem Wort, was es nun auch sei, was er da gehört hat, was vielleicht auch die Schamgrenze auch des Jungen ohne weiteres schon überschreiten könnte, dann muss man sich nur daran erinnern, wenn er mit ihm jetzt, mit dem Ältesten allein ist, zum Beispiel dem 18-Jährigen, der hoffentlich noch ein bisschen wieder mit das Geschirr einräumt, nicht? Und dann sagt, du hast mich da was Wichtiges gefragt, nicht, dass du denkst, ich will das vergessen. Aber es passt noch nicht für den Kleinen. Das tut dem Ältesten übrigens sehr gut, wenn sie so etwas sagen. Denn er fühlt sich immer von dem Kleinen, dem Jüngsten, allemal bedrängt. Der kriegt immer das beste Stück. Und Mama, also ist das wieder Großmutters Liebling, ist da ja natürlich auch wieder. Nicht? Also es tut ihm also gut, wenn sie ihm so etwas sagen. Sie vertrauen ihm jetzt die Erklärung für dieses Wort da oder diesen Tatbestand, den er da an. Nicht? Und bei dem 15-Jährigen auch. Also 15 und 17, da ist der Unterschied nicht so groß, nehme ich jedenfalls an. Es kommt natürlich darauf an, ob es Mädchen oder Jungen sind. Nicht jung sind ja für solche Bereiche auch nicht so aufgeschlossen. Nicht, also muss man vielleicht, wenn es sich um was Technisches handelt, auch mal an Vater verweisen und sagen, komm, also das braucht mal Vater. Nicht, aber sonst lieber nicht, sondern was in ihr Ressort gehört, in unser mütterliches Erziehungsressort, würde ich ihm dann unter Ausschluss der anderen mitteilen. Auch nicht,
danke,
wenn die
Frau
beiden
Mädels
da sind.
Ja.
Wenn der andere auch gefragt hat, natürlich, wenn der die Ohren auch gespitzt hat, muss es auch nochmal hören. Aber am besten auch, wenn es sich dann etwa zum Beispiel mal irgendetwas aus dem Schambereich handelt. Nicht, wir haben das Schamgefühl ja abgeschafft. Wir haben die Sexualität von,
ich glaube, da kommen wir jetzt in Bereiche, die können wir jetzt um 11 und 9 nicht mehr in Angriff nehmen. Frau Mewis, da muss ich Sie einfach jetzt hier
und so, als sei es eine Sache an sich, das stimmt ja nicht,
beenden, weil unsere Sendezeit ist leider gleich vorbei. Das müssen wir, dieses Fass können wir hier heute leider nicht mehr aufmachen. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich. Zum einen für den Anruf aus Oppenheim und alles Gute Ihnen und auch für Ihre Antwort, Frau Mewis. Vielen Dank, dass Sie hier auch zu Gast waren in der Lebenshilfe heute mit dem Thema Mutter und Kind, ein unauflösliches Band. Vielen Dank und auf Wiederhören, Frau Mewis. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.